Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.
Wenn Träume auf Wirklichkeit und Wünsche auf Konflikte stoßen. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin Tom Voss und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Thema dieser Folge: Wohnprojekte zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und ich spreche mit Sarah Reimann und Magnus Pagendam. Zusammen wohnen, gemeinschaftlich leben. Beratungskollektiv im Norden. Hallo Sarah, hallo Magnus.
Hallo, schön, dass wir hier sind.
Hi Tom.
Wir wollen also heute einen Blick hinter die Kulissen eures Beratungskollektivs werfen und dabei euch und eure Arbeit kennenlernen. Welche Träume und Wünsche lernt ihr eigentlich bei der Wohnprojektberatung kennen? Wie macht ihr die Beratung konkret? Und schließlich, ist Wohnprojektberater echt ein Beruf? Kann man das empfehlen? Darum soll es heute gehen, um diese Punkte. Sarah, was genau ist ZWGL? Was bedeutet das eigentlich und was macht ihr in diesem Beratungskollektiv?
Ja, ZWGL ist Zusammenwohnen, gemeinschaftlich leben. Das ist der Name von unserem Beratungskollektiv, wo wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, Wohnprojekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Pommern und Bremen zu begleiten. Sitzen auch an unterschiedlichen Orten. Wir als BeraterInnen, Magnus hat, wie gesagt, hier sein Wohnort und Büro in Hamburg und ich sitze in Hannover mit Alistair zusammen, unserem Kollegen. Und dann gibt es noch Irmina, die in einem Wohnprojekt in Eutin wohnt und von dort aus wirkt.
Magnus, wie ist das entstanden?
Ja, es war so eine Reise von mir tatsächlich, die vor ein paar Jahren begonnen hat, eigentlich mit Corona. War eigentlich so, dass ich dann über Umstände oder Glück nach Hamburg gekommen bin, hierher, in diese Wohnung auch. Hatte einen Job bei der Bürgerstiftung noch für ein halbes Jahr. Ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht zum Wohnprojektberater bei der Stiftung Trias. Saß dann Anfang 2023 hier so in diesem Zimmer, so ein bisschen an der Website rumgebastelt und gedacht so, ah ja, jetzt bin ich gerade aus Frankfurt umgezogen gewesen. Und dachte so, ja, okay, jetzt hier Beratung aufbauen im Norden quasi, ein bisschen von null. Und irgendwie fühlte sich das so künstlich an und ein bisschen konstruiert, alleine das zu machen als Wohnprojektberater. Weil wir in der Weiterbildung so diese Idee auch gesponnen hatten, auch von Emina ausgehend, ein Kollektiv zu bilden. Und insofern war das so auch der Anlass, dann dachte ich mir, komm, ruf einfach mal ein paar Leute an, die du in den letzten Jahren kennen und schätzen gelernt hast, mit denen du dir das vorstellen kannst, als ja, Berater-Netzwerk oder als Kollektiv eigentlich schon auch eher zusammenzuarbeiten. Und das waren vier Menschen und davon haben sich dann noch drei getroffen im April, also fast vor 2 Jahren, Ende April, hatten wir dann unser erstes Treffen hier in Hamburg, wo wir uns zusammengesetzt haben und das ausbaldowert haben.
Ist noch gar nicht so lange her, ne?
Nee.
Ist so ein bisschen wie so ein Wohnprojekt aufbauen. So war das, so ein Beratungskollektiv aufbauen.
Da gibt es total die Parallelen, denke ich auch, ja, dass wir diese Prozesse auch mit und durchgehen.
Beim Beratungskollektiv ist ja eine Frage offen, was ist euer Ziel? Ich meine, bei einem Wohnprojekt ist klar, das Ziel ist, alle wollen ein Wohnprojekt bauen oder in einem Wohnprojekt wohnen. Aber was ist euer Ziel?
Ja, also unser Ziel ist auch der Weg.
Also du versuchst Zeit zu gewinnen, ich merke das schon.
Ja, es ist nicht so einfach tatsächlich, das auf einen Punkt zu bringen. Also klar, wir können jetzt sagen, wir wollen Wohnprojekte gerne in die Breite bringen. Das ist auf jeden Fall ein großes Anliegen, was für uns wichtig ist. Also wir sehen ein enormes Potenzial für Wohnprojekte, ja, was den demografischen Wandel betrifft, was die gesamtgesellschaftliche Individualisierung betrifft, dass da ein sehr, sehr großer Bedarf ist. Wir wollen, es nicht nur Leuchtturmprojekte gibt, sondern ja, lebendige Nachbarschaften, die gut miteinander vernetzt sind, sich stärken, unterstützen.
Wenn ich es auf eurer Website und in den Vorgesprächen richtig verstanden habe, geht ihr ja grundsätzlich davon aus, dass die Beratung auf einer Bühne oder in einem Kontext stattfindet, wo Individuum, Gemeinschaft, Selbstorganisation und Praxiswissen so die entscheidenden Dimensionen sind, die ihr überhaupt bearbeitet. Das klingt abstrakt, aber ich meine das und ihr meint es ja auch nicht abstrakt. Aber wie seid ihr gerade auf diese Dimensionen gekommen?
diese Dimensionen sind erstmal eine Erfindung von Magnus, der
Psychologe.
Der sich auch mit vielen Modellen auskennt und die analysiert hat und dann mal so in dem Spektrum dessen, was so in Organisationsentwicklung, psychologischen Modellen drin ist, aber auch schon in dieser Wohnprojekte-Szene, das mal so rausgefiltert hat als Schwerpunkte. Wir sind da natürlich nicht weit entfernt von anderen Modellen, wie zum Beispiel dem Gemeinschaftskompass oder der themenzentrierten Interaktion von Ruth Kohn.
Das leuchtet ja auch
so
unmittelbar ein, Individuum und Gemeinschaft, also dieses Verhältnis auszubalancieren.
Auf jeden Fall.
Wie viel will ich, wo wird es mir zu nah und so. Aber die besondere Betonung von Praxiswissen, also wie kann ich es machen, methodisches Wissen ist das ja auch und wie kann ich es umsetzen und verbunden dann mit Praxiswissen, wo ja auch drinsteckt, wie kann ich mich mit anderen verbinden und wo finde ich was und so. Da seid ihr dann doch wieder sehr geerdet und sehr praxisnah. Das war auch deine Absicht mit diesem Dimensionsvorschlag, Magnus?
Ja, ich würde es jetzt nicht Dimensionen nennen, aber es sind Bausteine auf jeden Fall, die wichtig sind zu beachten. Und ich glaube auch gerade bei unserer Arbeit mit Individuum und Gemeinschaft, dieser Dualität umzugehen, also den eigenen Bedürfnissen, die auch immer wieder zu fokussieren versus denen, die für ein Gesamtprojekt wichtig sind, dass das ausgewogen ist. Das ist uns ein starkes Anliegen, was bei Gruppen auch gerne mal so runterfällt, weil immer andere Sachen, sage ich mal, wichtiger sind in der Entwicklung. Deshalb ist das was, was wir den Gruppen sehr, sehr ans Herz legen, sich darum frühzeitig und durchgehend zu kümmern. Selbstorganisation, genau, das ist was. Letztendlich, wir wollen nicht irgendwie nur die Betreuer oder Begleiter sein, die an die Hand nehmen, sondern auch Gruppen selbst ermächtigen und nicht nur an Verkauf denken und Abhängigkeiten schaffen, sondern wir freuen uns auch dran, wenn die Projekte so entstehen und wachsen und wir auch loslassen können, weil ich glaube, es gibt genug Arbeit zu tun und gutes Projekt wird auch nach, sag ich mal, der Realisierung auch noch bei seiner Begleitung bleiben, denn das schadet nie so der Blick von außen darauf.
Ich habe jetzt eine erste Vorstellung, was ihr wollt, was euch treibt. Mir ist dann noch aufgefallen, dass ihr auch unterschiedliche Angebote habt, also für Leute, die am Anfang sind und die dann hinterher schon im Wohnprojekt wohnen.
Wir haben unsere Wohnprojektbegleitung so eingeteilt, dass wir erstmal von einer Orientierungsphase ausgehen. Das ist so die Phase, wo Menschen das erste Mal überhaupt realisieren, aha, es gibt Menschen, die gemeinschaftlich wohnen, die andere Wohnformen suchen. Und da ist so der erste Moment, dass man so eine Sehnsucht nach einer anderen Art hat zu leben oder zu wohnen. So, und in dieser Orientierungsphase können wir Menschen abholen, um das nochmal zu prüfen. Was ist denn das genau für eine Sehnsucht? Wo möchte ich leben? Was ist für eine Wohnform eigentlich für mich geeignet? Wie groß? Land oder Stadt? Sehr ökologisch anspruchsvoll oder einfach so ein durchschnittlicher Mainstream, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist die Orientierungsphase. Es gibt natürlich auch Beratungsangebote, so die so Erstberatung bieten. Was ist überhaupt Wohnprojekte? Wie sind die aufgebaut? Das ist sozusagen nicht unser Ziel. Unser Ziel ist nicht allgemeine Beratung zu was ist Wohnprojekte, sondern die individuelle Orientierung in dieser Orientierungsphase. Und dann kommen wir in die Konzeptphase, wenn dann Leute ernsthafteres Interesse haben, ihnen zu helfen, eine Kerngruppe zu bilden. So, wir bauen gerade ein neues Workshop-Format auf, das heißt dann Starter- oder Aufbau-Workshop. Wie organisiere ich meine erste Kerngruppe, um dann in die Konzeptphase mit dieser Gruppe zu gehen, wo sie genauer ausarbeiten, okay, was ist denn das Gemeinschaftliche jetzt? Wie wollen wir gemeinsam wohnen? Was wollen wir teilen so in diesem Wohnen?
Wie Entscheidungen treffen und solche
Sachen. Wie achtsam kommunizieren und aber auch, wie dann praktisch voranzuschreiten, um dann irgendwann in die Wohnphase zu kommen.
Jedenfalls, wenn Leute drin wohnen in ihrem Wohnprojekt und dann ihre Ansprüche aufrechtzuerhalten. Darum wollt ihr euch auch kümmern oder dazu macht ihr auch Angebote?
Dazu machen wir Angebote, genau. Momentan alles gleich gerade abzudecken, fällt uns auch ein bisschen schwierig, weil ja Wohnprojekte auch sehr, sehr unterschiedlich sind mit dem, was sie an Vorstellungen haben und Anforderungen mitbringen. Aber die Wohnphase ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit, wo einfach ja der Wechsel ist von der Projektbezogenheit auf so eine Prozessbezogenheit, auf so eine dauerhaft die Vision hochhalten, sich zu erneuern, den Ansprüchen gerecht zu werden, den ändernden, sich ändernden Bedürfnissen von Mitbewohnenden und vielleicht auch der Welt außenrum, die sich geändert hat. Und man kennt das, dass ja auch bei vielen Wohnprojekten dann so ein bisschen so eine Einigelung stattfindet und eine Selbstbezogenheit und ja, also sozusagen da auch immer wieder das Projekt frisch und jung und agil zu halten und neue Ideen, neue kleine Projekte vielleicht mit zu initiieren.
Durch meine Gespräche mit vielen Leuten in Wohnprojekten, auch im geförderten Wohnungsbau, habe ich die Erfahrung gemacht, Geld spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wie finanziere ich das? Wie viel Geld habe ich? Und wie kriege ich das irgendwie auf die Bühne, einen Kompromiss zwischen meinen finanziellen Möglichkeiten und dem, was ich eigentlich will, auf die Reihe zu kriegen? Spielt Geld bei euch auch eine Rolle?
Ja, also als Beraterin bringen wir das Thema ganz bewusst in Gruppen. Okay. Mhm. Also sich damit auseinanderzusetzen, was macht Geld mit uns? Welche persönliche Verbindung habe ich auch mit Geld? Wie reagiere ich darauf, wenn ich über Geldthemen rede? Weil das biografisch ganz unterschiedlich verwurzelt ist. Wir haben das auch im Kollektiv selber gemacht. Wir haben uns erzählt, wie wir als Kinder aufgewachsen sind und welche wirtschaftlichen Verhältnisse es da gab, wie wir als Kinder und Jugendliche Geld hatten oder nicht Geld hatten und wie man sozusagen damit auch so ein Verhältnis mit Geld verknüpft von Sicherheit und von Ängsten so. Und dafür haben wir zum Beispiel Formate, die wir nutzen, Geldgespräch, Geldbiografie, woher kommst du eigentlich, was bedeutet dir Geld, wie reagierst du darauf, deine Finanzen offen zu legen. Und wir haben auch Spielformate dazu. Okay. Und das ist halt ein Aspekt, wo dann diese praktische, pragmatische Ebene und die kommunikative Ebene und die Ebene Gemeinschaft zu bilden, sich treffen. Mhm. Denn wir reden ja nicht nur immer rein rational über die Dinge, sondern es schwingt immer noch was anderes im Hintergrund mit. Und das aufzudecken und ins Offene zu bringen und in die offene Kommunikation und auch mal verletzlich sein zu dürfen, das ist auch ein etwas, was wir in die Gruppen bringen. Mhm.
Zunächst mal einen Schritt zurück. Magnus, vielleicht mit dir. Wir wollen dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Was ist deine Geschichte? Du bist Psychologe. Magst du mal kurz erzählen, wo kommst du her und was treibt dich zu den Wohnprojekten?
Ja, genau. Ich bin geboren, aufgewachsen in Freiburg und habe dann dort und in Berlin studiert, Psychologie mit Schwerpunkt auf Organisations- und Medienpsychologie. Ja, bin danach in der Republik in verschiedenen Städten gut unterwegs gewesen, in Tübingen, Osnabrück, Münster. Und zuletzt viele Jahre in Frankfurt. Ja, und da habe ich viele Jahre im Projekt- und Produktmanagement gearbeitet. Mhm. Genau, im Bereich Markt, Medienforschung.
Ja. Weiter Weg zu Wohnprojekten, oder?
Das ist richtig, genau. Ich hatte schon erwähnt, es ging so ein bisschen mit Corona auch darum, so um eine Neuorientierung. Ja, okay. Entsprechend aus der persönlichen Wohnsituation in Frankfurt damals und auch mit der Unzufriedenheit mit der Arbeit, dass ich gesagt habe, irgendwie kann das wohl nicht weitergehen. Mein Onkel mit Parkinson war im Wohnheim, im Altersheim ums Eck und ja, da kam irgendwie die Frage auf, wie wohne ich? So isoliert wohnen, das ist irgendwie nichts und auch im Alter. Das war dann nochmal so ein bisschen der Aufhänger, nochmal zurückzublicken, was für Orte habe ich denn eigentlich vorher kennengelernt, auch im Leben, die mich berührt haben, wo ich gute Begegnungen hatte. Und das waren eben oft Wohnprojekte in Freiburg, damals noch sehr zart in den Anfängen des Mietshäuser-Syndikat im Greta-Gelände. Da habe ich mich so ein bisschen rumgetrieben, noch so zu Vorstudienzeiten. Oder in Berlin waren es die ehemals besetzten Häuser. In denen habe ich jetzt nicht selber gewohnt, aber Freunde von mir.
Hattest da Kontakt. Und dann hast du auch eine richtige Ausbildung gemacht zu so einem Wohnprojektberater, ne?
Genau, die okay. Wohnprojektberater, die war tatsächlich aber jetzt erst 2021 hatte die begonnen.
Und Hamburg, ich vermute mal, wo die Liebe hinfällt, oder?
Ganz richtig, tatsächlich. Ha, gut, ich war alles klar. Auf einem Weg und der führte mich hierher.
Gut.
In eine Genossenschaftswohnung.
Also die Liebe zu Wohnprojekten und die Liebe
zu wunderfahrenen Menschen.
Ja, genau. Sarah, von dir haben wir auch schon das eine oder andere gehört. Magst du noch mal ein bisschen von dir erzählen?
Ich bin in Hamburg-Harburg aufgewachsen. Mhm. Da habe ich auch mal Stadtplanung studiert, als das noch an der TU Hamburg war und nicht an der HCU. Ja, mein Berufsweg hat mich dann erstmal ins Quartiersmanagement geführt, in soziale Stadtprojekten, wo ich BürgerInnenbeteiligung gemacht habe und da mich sozusagen um das Gemeinwohl in Quartieren mitgekümmert habe, um dann nochmal 10 Jahre bei der Akademie für Raumentwicklung zu arbeiten.
Als
Projektmitarbeiterin in Hannover. Genau, mich hat es dann irgendwann nach Hannover verschlagen, auch nach etlichen Umwegen. Genau, ich habe dann 2020 bis 2023 in Lüneburg in einem Projekt gearbeitet, das nannte sich Zukunftsstadt Lüneburg 2030 plus. Das wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und in diesem Projekt ging es darum, Nachhaltigkeitsimpulse in die Stadtentwicklung von Lüneburg zu bringen. Das heißt, wie kann Lüneburg noch nachhaltiger werden? Durch mehr Blühwiesen, die Biodiversität auch in die Stadt bringen, durch mehr Lastenradverkehr, mehr gemeinschaftliches Wohnen auch. Und dort habe ich dann das sogenannte Wohnprojektekontor in Lüneburg begleitet. Das war eine vorhandene Initiative, die dann aber auch durch diese Fördermittel Unterstützung hatte, und das Wohnprojektekontor zusammen mit dem Verein Mehr Leben, der alle vorhandenen Wohnprojekte in Lüneburg verbindet, gibt es auch immer noch. Die machen regelmäßig einen Stammtisch. Und ja, das war aber nicht das erste Mal, dass ich mich mit gemeinschaftlichen Wohnen oder Wohnprojekten beschäftigt habe, sondern ich hatte mich eigentlich schon seit 10 Jahren fast, also seit 2014, mit gemeinschaftlichem Wohnen beschäftigt. Das ging los mit einer Initiative in Hannover, wo eigentlich ein altes Industriegebäude umgebaut werden sollte. Das Projekt ging dann irgendwann nicht weiter, aber da hat mich sozusagen das Thema gepackt und ich habe mich dann seitdem immer wieder ehrenamtlich und nebenberuflich mit diesem Thema beschäftigt und habe Projekte begleitet oder habe Projekte besucht. Und vor allen Dingen mich auch mit noch den Ökodörfern in Deutschland beschäftigt, die halt gemeinschaftliches Wohnen und vor allen Dingen natürlich ökologische Lebensstile nochmal viel, viel konsequenter leben, auch leben können, als so das städtische Wohnprojekt vielleicht. Und man dort auch sehr viel lernen kann über die Intensität von Gemeinschaft, so wie die gelebt wird und welche Formate dort auch ausprobiert werden über ja jetzt mittlerweile schon Jahrzehnte.
Nochmal vielleicht eingangs hier auch zum Kennenlernen. ZWGL, das ist ja nicht ganz leicht auszusprechen. Auf der Website und der E-Mail-Adresse steht dann gemeinschaftlich leben, Vision. Klingt einfach. Warum das eine so, das andere so?
Ja, genau. Woher kommt eigentlich aus die Idee, zusammen wohnen, gemeinschaftlich leben soll auch darstellen, letztendlich dieses Spektrum. Ne? Wir haben jetzt die Webseite gemeinschaftlich leben, Vision. Das war so auch ein bisschen das Vehikel erstmal von mir, so die Idee, ja, ich will beraten und es ist sozusagen auch irgendwo mein eigenes Projekt, meine Idee. Aber es war auch letztendlich eine Webseite, eine Hülle für uns als Kollektiv, das noch gar nicht zusammen war.
Aber ihr überlegt doch, das noch ein bisschen anzupassen oder.
Da sind wir auf jeden Fall schon länger auch in Überlegungen und genau, um das anzupassen, ein bisschen auch auf das Beratungsfeld, was sich jetzt in den letzten 2 Jahren ja auch erst für uns so rauskristallisiert.
Es fällt ja nur auf, wenn man sich euch nähert, sozusagen auch online, dass dieser Name so einen anspringt und man stolpert drüber. Und dann seid ihr ja ein Kollektiv, ein Beratungskollektiv. Was bedeutet das konkret?
Ja, ein Kollektiv zu sein bedeutet für uns, dass wir erstmal alle Ressourcen und Informationen teilen und wirklich das auch gemeinschaftlich machen, wie wir arbeiten. Also manches Kollektiv ist so eine Verteilerplattform, ne, für Fälle und für Beratung. Bei uns ist es aber so, dass unser Kollektiv sich wirklich alles teilt und alle Fälle auch durchspricht und wir auch gemeinschaftlich entscheiden, so wer jetzt welche Begleitung macht. Also wir machen unsere Begleitung eigentlich immer zu zweit, weil wir da natürlich mehr Wissen, mehr Erfahrung den Gruppen weitergeben können und auch sozusagen die Eindrücke teilen können, die wir von den Gruppen mitnehmen. Und insofern heißt für uns das Kollektiv, dass wir auch anders zusammenarbeiten und anders zusammen wirtschaften. So, das ist schon auch ein anderer Anspruch daran, wie man eine Arbeitswelt und eine Unternehmenskultur letztendlich aufbaut.
Du hast das andere Wirtschaften angesprochen. Was meinst du damit?
Wir testen im Moment in dem Aufbau unseres Kollektivs etwas, was wir jetzt Wunschgehalt nennen. So, also es geht nicht darum, Stunden aufzuschreiben und dann genau auszurechnen, wer jetzt welche Vergütung bekommt. Und es geht auch nicht darum, irgendwie bestimmte Arbeiten höher zu werten als andere, sondern jeder überlegt sich, wie viel Zeit, Energie, Kompetenz möchte ich in einem Jahr ins Kollektiv geben. Im Moment drücken wir das so ein bisschen in Prozent aus. Ne? Magnus und ich sagen, wir sind Vollzeit dabei und Irmina ist Teilzeit dabei und Alistair, der arbeitet so punktuell, projektbezogen mit uns zusammen. Der ist ja auch unser Experte für den ländlichen Raum. Und daraus ergibt sich dann einfach so ein System, wie wir letztendlich das, was wir an Gewinnen erwirtschaften, aufteilen.
Okay, also ihr macht das transparent, was an Geld reinkommt und teilt das dann
genau. auf. Genau, und es geht dann auch darum, sich ganz klar über die Bedürfnisse auszutauschen, wie jeder arbeiten muss, auch in Zukunft, ne, um dann seinen Lebensunterhalt zu sichern, aber auch mit was man vielleicht als Minimum zurechtkommt. So, natürlich ist das jetzt auch im Moment eine zum Teil einfach idealistische Veranstaltung, dass wir uns dieses Berufsfeld gewählt haben, so, wo wir im Aufbau sind. Da haben wir jetzt ja aber auch noch die Freiheit, eben mit sowas zu experimentieren.
Ja, natürlich. Ich finde das auch total interessant. Deswegen frage ich auch. Und auf der anderen Seite beinhaltet das natürlich auch, dass da eine gewisse fließende Grenze ist zwischen Beraterarbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit, weil einiges wahrscheinlich darüber hinausgeht, ihr in Vereinen, Gruppierungen engagiert seid. Die Grenze zu ziehen ist immer wieder schwierig. Wo berechnet man, wo nicht und so weiter. Sowas führt ja schnell auch zu Belastung oder Überlastung. Habt ihr da Erfahrungen mit, Magnus?
Ja, also ich bin Psychologe, ich neige dazu, das auch immer sehr für mich zu reflektieren, so wie hoch mein Energielevel ist. Und da achten wir auch, denke ich, gegenseitig aufeinander, dass wir da schauen, dass wir auch entsprechende Pausen machen, dass wir auch uns nicht zu viel und den Zettel zu voll machen mit Dingen. Es ist immer schwierig, Nein zu sagen, aber genau, es geht auch darum, im Kollektiv voneinander Sorge zu tragen und dann auch zu schauen, so wie können wir uns auch nachhaltig und langfristig, sage ich mal, gesund erhalten innerhalb dieser Arbeit. Denn wir werden, so also wie ein Wohnprojekt, das erbaut man auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es gibt einfach verschiedene Phasen und wir schauen, dass wir einfach ausgeglichen und gesund durchkommen, das ist uns wichtig. So Startups zum Beispiel, die neigen ja dazu, sich irgendwie auszubrennen und genau, dann gehen die Leute in den Burnout und das wollen wir eben nicht. Ja. Wir machen auch noch nebenher Freiwilligenarbeit letztendlich, ich zum Beispiel im Mietshäuser-Syndikat, Sarah im BBS in Hannover und genau, da immer die Waage zu halten, aber auch zwischen anderen Bedürfnissen, die man braucht, ne? Mal nicht nur an die Arbeit zu denken, Kontakte zu pflegen, eigene Beziehungen.
Genau, das ist schon ein Thema und ihr habt das im Blick, Liebe Hörerinnen und Hörer, wo sind wir hier eigentlich? Ihr seid hier bei Wohnprojekte im Gespräch, diesmal mit Sarah Reimann und Magnus Pagendam, zusammen wohnen und gemeinschaftlich leben, Beratungskollektiv im Norden und ich bin Tom Voss. Erstmal vielen Dank euch beiden. Da haben wir doch schon mal ganz viele Infos zusammengetragen, dass man sich vorstellen kann, was das Beratungskollektiv ist und wer ihr seid. Jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt, was macht ihr für Erfahrungen? Wie ist das, Leute in Bezug auf ihr Wohnprojekt zu beraten? Sarah, wie startet das bei euch üblicherweise, so eine Beratung? Kannst du uns mal mit auf die Reise nehmen von der ersten Anfrage bis zur Umsetzung, vielleicht an einem Beispiel aus der Orientierungsphase, von der du vorhin sprachest.
Ja, die Orientierungsphase ist ja der Teil, wo wir Individuen ansprechen. So, und
dann ruft ein Individuum bei dir an und sagt.
Nee, sondern das ist sozusagen, wir nennen das jetzt ein Angebot, was wir als Paket den Leuten bieten. So.
Also ihr bietet das initiativ von euch an, über einen Bildungsträger oder so?
Beziehungsweise, also wenn wir jetzt damals sozusagen diesen Weg von einer Anfrage gehen, dann hatten wir uns schon dieses Format ausgedacht. Wie könnte ein Orientierungsworkshop funktionieren? Was muss jemand wissen und was muss er über sich selber lernen, um zu entscheiden, gemeinschaftlich wohnen, ist das eigentlich was für mich?
Gut, aber wie geht das?
Genau, und dieses Format hatten wir entwickelt, einmal getestet und dann hatten wir gute Kontakte nach Osnabrück. Und in Osnabrück gibt es die Kontaktstelle Wohnraum Und mit der Kontaktstelle Wohnraum haben wir gesehen, okay, hier in Osnabrück gibt es tatsächlich nochmal Orientierungsbedarf. Und dann haben wir mit der Kontaktstelle und der VHS zusammen dieses Format im VHS-Programm angeboten.
Ja. Angeboten.
Genau, und dann konnten sich einzelne Personen über die VHS an unserem Workshop anmelden. Und da kamen dann ganz interessante Leute aus Osnabrück und Region zusammen.
Erzähl mal, was war das Interessante an denen?
11 Leute. Ja, die waren altersmäßig so, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. So, ich würde mal sagen, alle fast über 50. Mhm. Und zwei Architektinnen auch dabei, die tatsächlich auch ein bisschen was für ihren Beruf lernen wollten.
Die wollen alle in so ein Wohnprojekt ziehen.
Genau, dann drei Leute, die schon sich kannten und überlegten, ein Wohnprojekt zu gründen. Die waren sozusagen immer stellvertretend für ihren Haushalt. Also es waren jeweils Ehepartner die sich orientieren wollten und dann Einzelpersonen. Mhm. Und mit denen haben wir dann geguckt, wie wollt ihr eigentlich wohnen, ist das was für euch? Und haben zum Beispiel festgestellt, einige wollen auf jeden Fall gerne zentrumsnah wohnen und andere können sich auch vorstellen, weit rauszuziehen, was natürlich so, sozusagen schon mal etwas ist, das sollte man einmal festlegen, ne? Was braucht man
und
für einen Standort?
Ihr habt das so moderiert und strukturiert, tragt das zusammen und das dauert einen Tag oder zwei Tage?
Das ist ein Format, das dauert anderthalb Tage und das ist dann von uns vorstrukturiert. Das ist so eine Art Seminar, so, wo es dann einmal Einheiten gibt, um sich selber zu reflektieren. Ja, zum Beispiel, wie habe ich eigentlich bisher in meinem Leben gewohnt? Was hat mir da gefallen? Was hat mir da nicht gefallen? Mhm. Was gibt mir das eigentlich für eine Spur dahingehend, wie ich in Zukunft wohnen will? Aber natürlich auch, welche Bedürfnisse habe ich, wenn ich vielleicht älter werde? So, das ist ein wichtiges Thema. Und dann einen Überblick geben, was gibt es eigentlich für Formen gemeinschaftlichen Wohnens? Eben vom Ökodorf, wo man weit draußen wohnt und an diesem Platz alles teilt, sehr ökologisch wohnt, über auch ideologisch geprägte Gemeinschaften, die bestimmte spirituelle Ansätze haben, über so das Wohnprojekt in der Stadt, wo jeder seine Wohnung hat und man hat einen Gemeinschaftsraum, bis hin halt zu Baugemeinschaften, die Eigentumswohnungen bauen und vielleicht gar nicht noch unbedingt einen Gemeinschaftsraum. So, also dieses Spektrum ist weit.
Und das Seminar geht zu Ende und die Leute gehen wieder nach Hause. Und dann?
Und dann hat sich in Osnabrück ein Stammtisch entwickelt aus diesem Seminar. Also das war eine sehr schöne Entwicklung. Das war auch toll, dass da wirklich Leute aus einer Region zusammengekommen sind, weil die sich natürlich dann einfacher treffen können.
Und
die haben jetzt ein Stammtischformat entwickelt, was dann aber auch durch den guten Kontakt mit der Stadt Osnabrück und dieser Kontaktstelle Wohnraum gefördert wird. Die haben dann da einen Raum, wo der Stammtisch sich treffen kann. Und jetzt bilden sich so gerade Kerngruppen, die noch mehr machen wollen und haben auch gerade noch von uns eine Fortbildung zu Genossenschaften bekommen. Nämlich unsere Kollegin Irmina hat in Osnabrück einen Vortrag dazu gehalten, wie eigentlich Genossenschaften in verschiedenen Formen die Grundlage für Wohnprojekte sein können.
Natürlich dann für euch auch eine nachhaltige Form, ein Angebot zu machen und zu sehen, das entwickelt sich dann weiter, ne? Ja, und Magnus, es schließt sich dann so eine andere Phase an, wo sich eine Gruppe formiert hat, ein bisschen strukturiert hat und die sagen, ja, wir können uns das vorstellen, aber wir wollen unser Ziel nochmal überlegen. Ist das der zentrale Punkt für die Konzeptphase, wo ihr Angebote macht?
Ja, es ist so ein bisschen schwierig, ne? Es meandern oft so Kerngruppen rum und mal zu sagen, so, wo ist jetzt der Beginn dieser Phase, ist tatsächlich gerade ein bisschen schwer zu definieren. Also wir haben in dieser Phase tatsächlich jetzt nicht in den 2 Jahren, die wir ja auch jetzt dabei sind, irgendwie Gruppen kontinuierlich begleitet, sondern eher punktuell in der Phase sozusagen verschiedene Themenbereiche mit denen bearbeitet und sind jetzt dabei, das nochmal ein bisschen anders zu strukturieren, idealerweise, um nach so einem Aufbau-Starter-Workshop Gruppen dann, die initial dann so eine Idee haben, zu begleiten. Oder aber auch natürlich Gruppen, die sich so melden können bei uns. Ja?
Diese Wohnphase, das würde mich interessieren. Also Wird das auch abgefragt und sind das dann Situationen, in die ihr kommt, wo in einem Wohnprojekt ein Konflikt herrscht und ihr kommt da rein und sagt, wir machen jetzt mal ein kleines Bildungsangebot zur Wohnphase? Sarah, läuft das so?
Ja, die Wohnphase ist eigentlich das Anspruchsvollste, was wir machen, weil wir in ein vorhandenes System reinkommen und eine vorhandene Gruppe, die schon viel Historie miteinander hat. Und wir setzen uns dann als Aufgabe, diese Historie kennenzulernen. So, woher kommen die eigentlich jetzt? Wir haben Projekte gehabt, die jetzt auch zum Beispiel dadurch, dass sie durch diese Corona-Phase einfach wenig Präsenztreffen hatten und auch Fluktuation und dann noch durch die Weltkrisen Probleme in der Baufinanzierung schon durch etliche Krisen durchgegangen sind, einfach dann, als sie dann endlich zusammen gewohnt haben, ein bisschen erschöpft waren und auch gemerkt haben, wow, jetzt sind wir hier alle zusammen und jetzt geht's ums Zusammenwohnen und Gemeinschaft bilden und eigentlich haben wir uns noch nicht gut genug kennengelernt.
Oder die Luft ist raus oder so.
Und die Luft ist raus, genau. Und man muss noch so die letzten Dinge auch noch regeln, die vielleicht aus der Bauphase noch so nachkleckern und hat eigentlich schon gar keine Lust mehr. Und da haben wir einmal ein Tool entwickelt, das nennt sich Standortbestimmung. Das ist ein Online-Fragebogen, wo erstmal jeder individuell sagen kann, aha, wie empfinde ich denn jetzt im Moment die Situation? Das ist so ein standardisiertes Instrument, was Magnus auch noch gerade weiterentwickelt. Als nächstes gucken wir nochmal, was habt ihr denn schon so an Visionen? Habt ihr ein Leitbild für euer Projekt? Also wir machen so eine Art Bestandsaufnahme und gucken, wo sind so gerade die Stärken und die Defizite des Projekts. Und dann kommt es tatsächlich ganz stark darauf an, wie groß ist denn dieses Projekt. Also eine Gruppe, die wir betreut haben, die waren ungefähr 25 und die andere Gruppe, das war Querbeet in Lüneburg, die wohnen jetzt mit 50 Leuten in zwei Häusern. So, wie bringt man diese Leute in einem Workshop sich näher? Also wir arbeiten dann viel mit so Workshop-Formaten, dass man einen Tag zusammen verbringt und halt an ganz ausgewählten Themen, die für dieses Projekt wichtig sind, arbeitet. Zum Beispiel nochmal die gemeinsame Vision zu stärken. Wir arbeiten aber auch in anderen Formaten, also zum Beispiel Format Nachbarschaftsgruppe, wo man in kleinen Gruppen die Leute sich erstmal näher bringt. Also es geht auch nicht immer darum, irgendwie was zu schaffen, was zu kreieren. Jetzt schon wieder die nächste Idee, das nächste Kleinprojekt für den Garten oder für den Gemeinschaftsraum zu entwickeln, sondern einfach mal nur zu reden, um sich zuzuhören und kennenzulernen. Das ist sozusagen eine Ebene, die wir da auch einziehen, um die Leute von diesem Hamsterrad auch mal loszureißen und zu sagen, ihr müsst nicht immer nur schaffen, Haus ist jetzt gebaut, ihr dürft auch mal einfach nur
genießen.
Wohnen. Ihr solltet auch unbedingt feiern, wohnen. Und eine große Herausforderung ist dann auch herauszufinden, wie viel Gemeinschaftlichkeit möchte eigentlich ein Projekt. Das kann sehr unterschiedlich sein, von einer verbindlichen Nachbarschaft, wo man vielleicht ab und zu sich sieht, bis zu einer Gemeinschaft, wo man vielleicht mehrmals wöchentlich zusammen kocht.
Wie verteilt sich eure Arbeit auf diese drei verschiedenen Phasen? Ich habe so verstanden, Wohnphase eher seltener und das andere eher häufiger. Ist das richtig verstanden?
Ja, also generell würde ich sagen, stecken wir auch ziemlich viel noch in Entwicklungsarbeit momentan. Das heißt, man kann es jetzt auch nicht so ganz quantifizieren, weil das, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall mit dem Orientierungsphase so vielleicht kleineren Teil, aber schon eine gute Erfahrung, das im Format, was wir gut entwickelt haben. Die meisten kommen schon eher aus der Konzeptphase. Das waren jetzt schon relativ viele diverse Beispiele, wo wir auch viel haben mitnehmen können. Und in der Wohnphase ist es, wie gesagt, das ist sehr herausfordernd, hat Sarah auch schon gesagt. Und es ist natürlich dann auch schön, wenn man ein Projekt länger begleiten kann.
Und ihr beratet dann zusätzlich auch noch Immobilienbesitzer und Kommunen zu diesem Wohnprojekt. Wie kann man sich das vorstellen? Geht ihr da zum Bürgermeister oder in Ratsversammlung oder wie geht sowas?
Ja, genau. Also mit den Kommunen ist es noch nicht so weit, aber Immobilieneigentümer haben wir tatsächlich schon verschiedene Gespräche geführt und
melden sich Immobilienbesitzer und sagen, ich könnte mir vorstellen, mein Geld hier in etwas zu stecken, was gut ist für ein Wohnprojekt und ihr beratet den dann.
Im Moment ist es eher so, dass die kommen und die haben schon eine Immobilie oder ein Grundstück. Okay. Mhm. So, und entweder sie suchen für die Immobilie eine Gruppe, weil sie sagen, ich möchte, dass in dieser Immobilie etwas Sinnvolles passiert. Also wir haben zum Beispiel vor, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her, das war sozusagen ein Freund von uns, der in Gronau an der Leine ein Fachwerkhaus hat, das denkmalgeschützt ist, ganz tolle Räumlichkeiten. Und der hat gesagt so, ich habe jetzt hier mit meiner Familie gewohnt, es ist mir total viel wert, dieses Haus. Das ist auch ein wichtiger Baustein hier für die Gemeinschaft vor Ort. Und hier soll was anderes passieren, als jetzt irgendwie das, die nächste Luxussanierung, wenn man es mal übertreibt.
Und der hat kleiner gesagt, Kommentar für die Hörer. Während Sarah das sagt, leuchten ihre Augen.
Ja, weil diese Immobilie einfach so spannend ist, ja. Aber dadurch auch so viele Herausforderungen hat. Und man hat das dann auch gemerkt. Wir haben dann sozusagen versucht, eine Gruppe für dieses Haus zu finden. Und damit sind wir dann keine Immobilienmaklerinnen, sondern wir sind der Filter, der sagt, wo ist eine Gruppe eigentlich schon weit genug, um sich so einer Immobilie zu nähern. So, weil wir die Erfahrung haben, was man eigentlich mitbringen muss als Gruppe. Dann haben wir andere Fälle, wo wir zum Beispiel mit einem Unternehmer zusammenarbeiten, der ein Traditionsunternehmen hat und die haben als Unternehmen auch Grundstücke und ein Grundstück wird jetzt als Wohnquartier entwickelt. Und der hat gesagt, man könnte ja hier auch vielleicht mal ein Modellprojekt machen. Ne? Das wäre dann auch relativ neu für den Standort. So, der redet jetzt mit uns. Das ist sozusagen offener Ausgang. Ne? Oder jemand anders, der auch sein Lieblingsprojekt gemacht hat, indem er einen Bauernhof ausbaut und jetzt sagt, okay, jetzt bin ich fertig. Ich habe hier so mein unternehmerisches Handwerkszeug und alles, was ich kann, in diese Immobilie gesteckt. So, jetzt können wir das doch in eine Genossenschaft überführen und dann kann da ein Wohnprojekt entstehen. Ja. Und ich möchte da auch wohnen und unsere Expertise ist dann zu sagen, okay, wie kommst du aus dieser Rolle des Initiators, des Gründers, des Investors raus, um dich einer Gruppe zu öffnen, auch loszulassen und dann, naja, im Dragon Dreaming sagt man die Gründungsidee muss einmal sterben, um dann wieder von der Gruppe übernommen zu werden.
Damit alle gleich viel zu sagen haben und so weiter.
Ja, und das ist die Herausforderung bei der Zusammenarbeit mit ImmobilienbesitzerInnen. Diese Vermittlung zwischen Besitz, Eigentum, ne, das gehört mir und ich öffne es jetzt einem Prozess, der nicht der Standardprozess ist der Immobilienentwicklung, sondern wo andere Faktoren auch eine Rolle spielen und halte ich das aus und kann ich auch dann zwischen dem Gewinn, den ich auch machen möchte und dem Mehrwert für die Gruppe und vielleicht auch für den Ort irgendwie eine Balance finden.
Eigentlich eine tolle Rolle, in der du da bei diesen Projekten steckst, von denen du jetzt erzählst. Und es ist nicht nur konzeptionell und Traum, sondern es ist ganz nah dran an der Wirklichkeit. Da wird real Wohnraum geschaffen unter diesen Bedingungen. Ne?
Ja.
Ja, auch spannend, dieser Aspekt eures Beratungskollektivs. Magnus, wie verteilt sich das eigentlich so auf die Bundesländer? Also der Norden ist groß.
Ja, tatsächlich, wir sind ja auch ganz gut verteilt über den Norden. Das ist zwar einerseits auch gut, aber auch eine Herausforderung für unsere Arbeit. Ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt momentan auf Niedersachsen, weil es gibt natürlich Städte wie Hamburg, die eine Alleinstellung haben von ihrem Förderprogrammen und von der Möglichkeit, hier auch günstigen Wohnraum zu schaffen. Baugemeinschaften und dann gibt es Räume, so die sind eher so ein bisschen, da gibt es gewisse Szene vielleicht, so wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, da ist ein bisschen schwieriger vielleicht auch reinzukommen. Bremen ist auch nochmal eine Welt für sich, sagt Sarah auch gerne so, da gibt es eine sehr große Szene, die ist auch toll vernetzt, da hatten wir bisher noch keinen Fall, genau. Aber ich würde sagen, so in Niedersachsen, in den ja, in kleinen, mittelgroßen Städten, da gibt es auf jeden Fall Potenzial.
Wenn ihr das so vergleicht, kann man sagen, dass auf dem Land und in der Stadt ähnliche Wünsche nach gemeinsamem Wohnen entstehen? Oder ist das eher das gemeinschaftliche Wohnen ein Traum, der eher von städtisch wohnenden Menschen geträumt wird? Wie würdet ihr das einschätzen?
Also wir haben jetzt so viele unterschiedliche Fälle und Projekte beraten, dass es ganz viele unterschiedliche Anlässe aus meiner Sicht gibt. So, wenn wir jetzt aber mal uns eher in den ländlichen Raum reindenken, ist das genauso. Da gibt es einmal die eher städtisch geprägte Gruppe, die aufs Land will, so, die jetzt durch verschiedenste Faktoren entdeckt hat, aha, man kann vielleicht auch in abgelegenen Gegenden doch auch wohnen und dann vielleicht zur Arbeit pendeln oder mehr eben digital arbeiten. Und da ist dann sozusagen diejenigen, die ja neues Leben in ländliche Räume bringen. Und dann gibt es aber auch ganz klar die Dorfgemeinschaften, die merken wir überaltern auch. Und einen Fall hatten wir zum Beispiel, da hatte eine Dorfgemeinschaft uns gefragt, ob wir vielleicht ihren Dorfprozess begleiten, weil sie merken, sie sind alle aus der sogenannten Boomer-Generation, also den geburtenstarken Jahrgängen, und werden jetzt alle gemeinschaftliche Eltern im Dorf und die Häuser werden zu groß. Mhm. Und was machen wir denn jetzt? Können wir nicht als Dorf gemeinschaftlich wohnen? So, da haben wir dann leider die Fördermittel nicht gekriegt, wie das immer so ist. Aber auf dem Land gibt es auf jeden Fall auch Bedarf. Und da sind wir ja besonders in Schleswig-Holstein jetzt unterwegs mit auch der Agrarsozialen Gesellschaft, wo wir ja schon eine Online-Reihe im Herbst gemacht haben und jetzt im April nochmal eine Tagung zusammen mit sogenannten Aktivregionen, das sind Förderregionen in Schleswig-Holstein, aufsetzen, um damit auch mit Kommunen in diesem Fall darüber zu reden, wie ist gemeinschaftliches Wohnen eigentlich vor Ort umzusetzen.
Also man muss sich hüten davor, Klischees aufzusetzen, dass es auf dem Land alles gut ist und in der Stadt alles schlecht und alle, die gemeinschaftlich wohnen wollen, streben ein dörfliches Leben an. Das ist, glaube ich, gut, dass du auch diesen Punkt nochmal gemacht hast. Träume und Wünsche, Magnus, sind ja für euch wichtig, jetzt als Beratungskollektiv die Menschen abzuholen, wo sie eigentlich hinwollen, mit ihren Ideen gemeinschaftlich zu wohnen. Aber andererseits seid ihr ja dann auch die Realitätskonfrontierer. Ihr macht den Realitätscheck und vielleicht auch manchmal seid ihr dann der Spaßverderber, wenn es nicht so einfach ist oder wenn ihr sagt, nee Leute, so finanziert sich das nicht und das könnt ihr so nicht machen. Wie ist das für euch, diese Rolle dann auch ein bisschen Illusionen zu nehmen?
Also erstmal möchte ich noch ein Plädoyer halten für die Träume und die Visionen, weil sie einfach die kraftspendenden Elemente sind für ein Projekt, aber man muss sie eben auch immer wieder richtig kanalisieren und man muss sie auch in gewissen Abständen auch revidieren und fragen, so ist das immer noch unser gemeinsamer Traum? Hat sich was verändert in eine andere Richtung und können wir den Weg weitergehen? Um sozusagen dann auch wieder rüberzukommen, so was sind so Eckpunkte für ein Projekt? Können wir alles wirklich realisieren, was wir uns erträumen? So, das ist dann immer wieder auf den Hosenboden der Tatsachen runterzuholen. Aber es ist auch vieles möglich mit Träumen, ne? Also auch wenn du sagst, jetzt Finanzierung zum Beispiel ist schwierig, da erlebe ich zum Beispiel vom Mietshäuser-Syndikat, auch was solidarische Finanzierungsmodelle betrifft, auch immer ganz viel Kreativität und Möglichkeiten. Wie lassen sich Projekte auch realisieren ohne viel Eigenkapital, über Direktkredite, über Freunde, über Förderer? Also wir haben so viel Geld auf den Banken, auf den Konten rumliegen in Deutschland, was nicht bewirtschaftet wird. Und es gibt Potenziale, man muss die Menschen halt auch dafür begeistern können und dafür braucht es die Träume.
Also ihr seht euch auch da eher in der Rolle der Hoffnungsmacher und der Regenmacher als der Bedenkenträger und Spaßverderber.
Auf jeden Fall, also wir sagen immer, wenn man es ganz grob sieht, ist es so eine Balance zwischen Kopf und Herz. So die Phase geht los mit dem Enthusiasmus, mit dem Leute da reingehen. Sie haben ein neues Thema entdeckt, toll, gemeinschaftlich wohnen, das ist die Zukunft. Aufgabe, der wir uns jetzt widmen und dann sind sie mit Freunden zusammen oder mit Bekannten und arbeiten sich da ein, da kommen sie schnell in die Kopfphase. Okay, Projektmanagement, Geld, wie machen wir das jetzt? Welche Rechtsform brauchen wir? Damit kommen viele Gruppen zu uns, ne? Wir brauchen jetzt eine Rechtsform, wie machen wir das eigentlich so? Dann sagen wir immer, habt ihr denn eigentlich schon eine Vision? Was wollt ihr denn eigentlich? Und wir möchten, dass die Gruppen erstmal sich Klarheit darüber verschaffen, was sind denn ihre gemeinschaftlichen Werte, was ist ihre Grundlage, was bedeutet denn Gemeinschaft für sie und was ist denn dieses Wir, was sie bilden? Weil daraus ergeben sich dann schon sozusagen bestimmte Pfade, welche Rechtsformen auch passen. So.
Und habt ihr dafür auch den juristischen Sachverstand oder holt ihr das noch zusätzlich ein? Wie macht ihr das?
Wir sagen immer, wir machen Rechtsformberatung, wir machen keine Rechtsberatung.
Schon klar.
So, das heißt, bei uns ist das Format, wir machen einen Abgleich von ideellen Vorstellungen und Werten mit den Rechtsformen und führen sozusagen da die Gruppe dann darauf hin, um aus der Vielfalt der möglichen Rechtsformen zwei, drei genauer zu prüfen. Und dann braucht es nochmal andere externe Fachmenschen.
Ah ja, so. Dann verweist ihr auch auf andere.
Genau, und wir haben ja ein großes Netzwerk kennen ja sehr, sehr viele Fachmenschen in diesem Bereich. Und wir sind halt so diejenigen, die versuchen, das ganzheitlich zu entwickeln. Und wir kennen halt auch die Leute, die sehr spezialisiert unterwegs sind. Rechtsanwältinnen, SteuerberaterInnen,
die dann zu beteiligen,
Finanzmenschen sind,
Ja, finde ich unheimlich gut, dass ihr da auch eure Grenzen seht und dann verweist auf andere und das integriert, ne? Hallo Hörerinnen und Hörer, alle noch da? Ihr seid hier bei Wohnprojekte im Gespräch, diesmal mit Sarah Reimann und Magnus Pagendarm. Zusammen wohnen, gemeinschaftlich leben. Beratungskollektiv im Norden und ich bin Tom Voss. Was waren, fangen wir mit dir an, Magnus, die wichtigsten Lernschritte in Richtung Wohnprojektberater?
Ja, die wichtigsten Lernschritte habe ich sozusagen in der Ausbildung mitbekommen bei der Stiftung Trias. 2021 hat die begonnen, bis 2022 mit, genau, ein paar Unterbrechungen durch Corona und Ukraine-Krieg. Also da habe ich sozusagen nochmal richtig intensiv Wohnprojektentwicklung, auch Gründung von allen Perspektiven, von Gruppe, Finanzen, Immobilie und Recht nochmal kennengelernt, neben dem, was mich vorher so nebenbei sozusagen tangiert hat. Und ich habe natürlich auch Emina kennengelernt, die haben wir jetzt auch noch nicht konkret vorgestellt, aber sie ist auch ein ganz wichtiger Teil unseres Kollektivs, weil sie natürlich auch als Architektin und Gründerin von Wohnprojekten und als diejenige, die auch schon am längsten in Wohnprojekten in Berlin gewohnt hat, uns total viel Praxis, Wissen und Expertise mitbringt.
Aber sie ist heute leider nicht dabei, aber wir haben sie im Sinn und wertschätzen das sehr, was sie gemacht hat. Stiftung Trias, ist das was Privates oder ist das eine öffentliche Einrichtung? Was ist das?
Nö, es ist eine Stiftung, die wurde Anfang der 2000er, glaube ich, gegründet und das Hauptkonzept ist, dass sie, sagen wir mal, mit einem relativ geringen Finanzstock angefangen, aber sie kaufen Grundstücke auf und vergeben diesem Erbbaurecht an Wohnprojekte.
Ich dachte, die machen Wohnprojektberatung.
Genau, also das ist jetzt ein Teil, der auch im Netzwerk als Idee entstanden ist und sie haben sozusagen jetzt diese Weiterbildung auch nochmal sich als einen Teil.
Bundesweit bieten die das an, also nicht nur für Norddeutschland, sondern bundesweit.
Genau, das ist, also ich habe das vor, wie gesagt, 21 gemacht, da war das in Berlin, dann waren das 8 Wochenenden, sehr, sehr intensive Wochenenden und steht letztendlich allen Menschen frei, das zu machen, ist aber auch ein ordentlicher Klotz Arbeit und genau, ich glaube jetzt in der dritten oder vierten Auflage in Planung schon, also hat sich auch etabliert, es gibt auch eben die Nachfrage dafür.
Und das Angebot kostet knappe 5.000, oder?
So war es damals. Ich habe auch ein bisschen länger überlegt, aber ich habe mich für dieses Feld entschieden und gesagt, so, ich nehme das Geld auch dafür in die Hand und sehe es als Investition in eine Zukunft in die Wohnprojektberatung, genau, die sich jetzt auch sehr schön entwickelt.
Sarah, und du bist ja über einen anderen Weg zu dieser Tätigkeit als Wohnprojektberater gekommen ist. Gibt es auch aus deiner Sicht, du hast ja auch immer wieder die Kontexte, die räumlichen und sozialen Kontexte mit im Sinn als Stadtplanerin und Quartiersentwicklerin, gibt es aus deiner Sicht auch Inhalte und Standards, die du Interessierten unbedingt empfehlen würdest? Denkt auch daran, wenn ihr euch in Richtung Wohnprojektberater entwickeln wollt.
Ich glaube, ich würde jeden da wie im Wohnprojekt auch individuell abholen. Das ist immer die Frage. Wer bist du? Woher kommst du? Was sind deine Fähigkeiten? Und worauf willst du dich konzentrieren? Deswegen ist dieses Feld von den Wohnprojektberatern auch sehr, sehr vielfältig. Also von Leuten, die sich mit den Finanzen beschäftigen und umfangreiche Bonitätsprüfungen machen, ne? Über so jemanden wie Eva Stützel, die ein ganzes Konzept mit ihrem Gemeinschaftskompass entwickelt hat und seit 20 Jahren mindestens in einem Ökodorf wohnt, ne? Über Leute wie uns, die aus der Psychologie und der Stadtplanung kommen. So, mein Eintritt ist halt dieser Wunsch nach nachhaltigem Leben, nach Gemeinschaft und danach, wie wir gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken können. Also das heißt, mich interessieren kreative Gruppenprozesse, mich interessiert aber auch strukturierte Projektentwicklung. Das sind auch alles Sachen, die ich aus meiner Tätigkeit als Stadtplaner oder auch in Förderprojekten mitbringe. So, und wie nehmen wir jeden Einzelnen mit in diesen Prozess der Gemeinschaft? So. Ich habe mich natürlich auch in Rechtsform eingearbeitet und beschäftige mich mit Finanzen, aber das ist dann die Stärke in unserem Kollektiv. Ich muss jetzt nicht alles Wissen aufholen. Ich habe Magnus, ich habe Ermina, ich habe Alistair, die mich ergänzen. Und so haben wir halt zusammen ein paar Jahrzehnte letztendlich, wenn man zusammenrechnet, an Erfahrung auf dem Tisch und teilen halt die Stärken, die wir haben und können uns dann auch gemeinsam weiterentwickeln. Also ich habe ja auch die Möglichkeit zu lernen mit dem Kollektiv.
Es ist andererseits ein sehr heterogenes Feld, auch dieses Feld der Wohnprojektberaterinnen und Berater. Mhm. Es muss ja auch nicht ein einheitliches Berufsbild sein, sondern es gibt sehr, sehr unterschiedliche Wege dahin. Auf der anderen Seite hilft natürlich ein einheitliches oder ein etwas einheitlicheres Wohnprojektberater-Berufsbild, hilft eventuell auch ein gewisses Einkommensgefüge oder ein Honorargefüge oder so zu entwickeln. Wie ist das eigentlich? Kann man von dieser Tätigkeit leben?
Momentan würde ich sagen, nein, das geht schon an unsere Ersparnisse. Mhm. Wir haben da das Privileg, dass wir auch Geld haben, was wir sozusagen dafür investieren können. Rücklagen, es ist so, Geschäftsaufbau die ersten Jahre ist immer herausfordernd.
Ich habe noch eine andere Bitte, Sarah. Es gibt ja auch sogenannte Baubetreuer. Was ist eigentlich was sind die drei zentralen Unterschiede zwischen Wohnprojektberater und Baubetreuer?
Also dieser Begriff Baubetreuer, der ist hier in Hamburg geprägt worden von der Agentur für Baugemeinschaften. So, das heißt, der ist so definiert, dass man sich bei denen als Baubetreuer registriert und das soll eine Qualitätssicherung bieten, damit Wohnprojekte auf eine bestimmte Art und Weise erfolgreich sind und das heißt dann auch baulich und wirtschaftlich erfolgreich und wirklich umgesetzt werden. So, wir bringen dann noch als Wohnprojektberater, die das ganzheitlich sehen, die sozialen Aspekte da rein. Also das heißt, unser Schwerpunkt ist zu gucken zuerst auf die Gemeinschaft, wie funktioniert die Gemeinschaft, das Soziale, das Menschliche, die Kommunikation, die Entscheidungsfindung und dann die Leute dahin zu führen, okay, jetzt könnten wir bauen, so und wie machen wir das und welche praktischen Prozesse spielen da jetzt noch eine Rolle und welche pragmatischen Fragen müssen wir jetzt noch stellen. Das ist eigentlich sozusagen der Blick aus unterschiedlichen Perspektiven auf die gleiche Sache. Einmal blickt man gleich vom Ende her bauen und wir blicken halt vom Ende Gemeinschaft her und da kommt man dann einmal zusammen, weil es ist immer natürlich eine Sache, wo man irgendwann Butter bei die Fische ein Haus haben will. So. Ja, so würde ich sagen, kommt mal da zusammen und das ist eigentlich, wir sehen uns als Ergänzung zu den Baubetreuern, die aber natürlich auch auf gemeinschaftliche Prozesse achten, aber ich glaube, wir sehen das halt als den ersten Schritt und die sehen das sozusagen als ein etwas, was nebenbei auch noch passiert.
Ja. Euer Beratungskollektiv ist im Fluss, sagtet ihr eingangs, es ist nicht jetzt so, dass ihr überlegt, auch Baubetreuung mit hinzuzunehmen bei euch.
Also wir haben da jetzt ein bisschen unterschiedliche Perspektiven drauf, aber ich glaube, momentan ist das nicht was, was wir anbieten können, einfach auch von unseren Kapazitäten her. Wir legen eher den Wert darauf, den Anfang gut zu legen, die gute soziale Basis für ein Projekt und eine konzeptionelle Ausrichtung. Wir sehen uns eher als eine Ergänzung zu den Baubetreuern, wobei man auch sagen muss, die Baubetreuung ist natürlich in Hamburg auch was ganz Spezielles. Also hier ist eine Ultra-Nachfrage, es gibt super Förderbedingungen. Die Gruppen sind auch meistens schon auch sehr gut aufgestellt, die sowas machen hier, die Projekte. Die bringen auch viele Fertigkeiten, Fähigkeiten mit, sich selbst zu moderieren und zu organisieren. Das ist in anderen Städten aber tatsächlich in Niedersachsen nicht so. Da gibt es nicht diese Rahmenbedingungen. Und das ist was, da fangen wir dann gerne an, eben an der Stelle, wo auch die so von öffentlichen Stellen Leistbares endet, ne? Wo Infos gegeben werden, aber wir können eben diese Formate anbieten, wie können sich Gruppen überhaupt erstmal finden und ähnliche Intentionen zueinander kommen.
Eine Frage vielleicht an dich, Sarah. Euer Anspruch ist ja, auch die Gruppen selbst tätig werden zu lassen und selbst aktiv werden zu lassen. Und da ist es wahrscheinlich auch eine Kunst, diese Balance zu finden. Wo brauchen die Input von außen und wo wachsen die an sich und haben schon genug Power? Aber das Beratungsangebot insgesamt steht ja so ein klein bisschen im Widerspruch zu der Kraft der Gruppe aus sich heraus, sowas zu schaffen. Haltet ihr die Gruppen dann nicht auch ein bisschen sozusagen unselbstständig, indem ihr immer weiter Beratungsangebote macht?
Wir versuchen immer wieder selber zu reflektieren, wo beraten wir und wo begleiten wir. So, das heißt, es gibt Punkte, da muss das Rad nicht neu erfunden werden. So, ich sage dann immer, wir bringen das Rad ins Rollen. So. Und das heißt, da kann man einfach mal beraten im Sinne, es gibt Fachwissen, es gibt Fakten, es gibt bestimmte Methoden, die sich bewährt haben und es gibt auch das Überblickswissen, was wir mitbringen, nämlich zu anderen Projekten und wie sich dann wirklich in echt Prozesse entwickelt haben. So. Das können wir Gruppen gut mitgeben, damit sie sich nicht verzetteln in diesen vielen Irrwegen, die man auch nehmen kann. Das ist dann unsere Aufgabe als Berater, einfach auch mal Prozesse abzukürzen und auch mal eine Sackgasse zu vermeiden. Fehler sind wunderbar, wenn man daraus lernen kann, die können aber eben auch echt die Energie rauben. Und das bieten wir dann als Berater, nämlich, dass man nicht zu viele Sackgassen und nicht zu viel energieraubende Wege geht. Und gleichzeitig sind wir halt Begleiter und dann sagen, müssen wir mal überlegen, wann fängt jetzt unsere Begleitung an? Das heißt sozusagen eher reflektierend nachzufragen, wie meint ihr das, wie wollt ihr das, was ist da eure Sichtweise? Also wir arbeiten immer so, dass wir die Gruppen entdecken lassen, was sie wollen. Also wir kommen nicht mit fertigen Konzepten, wie ein Wohnprojekt sein sollte. Mhm. So, unsere Vorstellung ist dieses breite Spektrum und wir bieten eine Plattform, auf der Gruppen reflektieren können. Was ist denn das, was wir zusammen schaffen wollen? Mhm. Dann bieten wir noch die Erfahrung zu sagen, aha, guckt mal da. Also wir empfehlen auch immer rumzureisen und sich echte Beispiele anzugucken, ja, weil es ist so vielfältig, wie man gemeinschaftlich wohnen kann. Und man muss auch entdecken, was da zu einem passt. Und das ist dann unsere Begleitung, dass wir Wissen weitergeben und Erfahrung reflektieren und helfen, sich selbst zu entdecken und daraus etwas Gemeinschaftliches zu schaffen.
Ja, das ist so wunderschön, wie du das jetzt gesagt hast. Das eignet sich zum Schlusswort, wirklich. Ihr seid jetzt 2 Jahre unterwegs und macht diese Erfahrungen und wahrscheinlich kommt das ein oder andere auch noch hinzu, sodass das sich dann noch weiter konkretisiert. Für all das, was ihr dazu beigetragen habt, erstmal herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich finde es immer wieder total spannend, die Gelegenheit zu bekommen, sich selbst zu reflektieren.
Ja, ich danke dir auch. Schön, dass du da warst und so viele interessante und auch gute Fragen für uns mitbringst, die uns auch immer wieder auch mal den Spiegel vor Augen halten. Das kann ich ganz unterstützen.
Das war Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal zum Thema Wohnprojekte zwischen Wunsch und Wirklichkeit. So gelingt es. Meine Gesprächspartner diesmal Sarah Reimann und Magnus Pagendamm. Zusammen wohnen, gemeinschaftlich leben. Beratungskollektiv im Norden. Und ich bin Tom Voss.
Wohnprojekte im Gespräch. Wenn Träume auf Wirklichkeit und Wünsche auf Konflikte stoßen. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Abonniert Wohnprojekte im Gespräch auf Spotify oder Apple Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentiert und bewertet diese Folge gerne. Rückmeldungen und Anregungen sind willkommen. Ihr findet diesen Podcast auch bei der Google-Suche unter Wohnprojekte Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt
Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.